Ahoi. Eine Seefahrerin erzählt vom Schiff und aus aller Welt.
Folge 46. Das deutsche Auswandererhaus. UNESCO-Weltkulturerbe Le Havre. Brügge, eine Zeitreise ins Mittelalter. Und vielfältiges Rotterdam. Ahoi, meine Lieben. Auf See, 31. August. Weiter geht's. Dieses Mal sind wir in Westeuropa unterwegs. Bremerhaven, Seetag. Dover, Le Havre, Seebrügge, Rotterdam, Seetag, Bremerhaven. Mit nur einer Woche ist es unsere bislang kürzeste Reise. Gestern in Bremerhaven hatten wir keinen Check-in-Dienst, sondern konnten, nachdem wir einige Sachen im Internet erledigt hatten, frei über unsere Zeit bis 16 Uhr verfügen. Wir besuchten das deutsche Auswandererhaus, ein unglaublich spannendes und gut gemachtes Museum, das die Geschichte von Auswanderern in die neue Welt von 1650 bis heute erzählt. Über 40 Millionen Menschen verließen einst Europa, um anderswo ein neues, hoffentlich besseres Leben zu beginnen. Ein großer Teil von ihnen verließ über Bremerhaven die Heimat. Im Museum kann man sie auf ihrer Reise begleiten. Man sitzt in der Wartehalle, verabschiedet sich am Kai von den Lieben und dem bekannten Leben. Es werden die Gründe für die Auswanderung dargelegt. Man betritt über eine Gangway ein Schiff, schaut in die Kabinen der dritten Klasse rein, vom Segelschiff über einen ersten Dampfer bis zu den Ozeanlinern. Man hört die Geräusche, man riecht's, bekommt originale Briefe und Tagebucheintragungen von Auswanderern vorgelesen. Man sitzt auf einem Klo und erfährt dabei, dass es für 200 Menschen nur ein oder zwei Toiletten gab, sofern überhaupt schon welche vorhanden waren und keine Eimer benutzt wurden. Die Auswanderer wurden anfangs auf dem Zwischendeck transportiert. Sie wurden nicht als Menschen gesehen, sondern als Fracht, die von A nach B zu bringen war. Dann landet man auf Ellis Island und muss Fragen der Einwanderungsbehörde beantworten, bis man schließlich die Central Station von New York erreicht hat und hinaus darf in amerikanische Pubs, Delis und Fabriken. Jeder Besucher bekommt einen real existierenden Auswanderer zugeordnet und verfolgt dessen Geschichte von Anfang bis zum Ende. Und vor allem kann man auch ansatzweise die Gefühle der Immigranten nachvollziehen. Wirklich spannend und beeindruckend. Wir verbrachten gut 2,5 Stunden in dem Museum und haben uns längst nicht alles angesehen oder vor allem auch angehört. Den Teil über Immigration haben wir mehr oder weniger überhaupt links liegen lassen. Im Deutschen Auswandererhaus ist man auch einen ganzen Tag wirklich gut beschäftigt. Heute am Seetag wurden wir zu einer für uns neuen Side-Duty eingeteilt, Internetberatung. Wir müssen den Gästen das Schiffsinternet erklären. Allerdings müssen wir zuerst jemanden finden, der uns das Internet für die Gäste erklärt. Wir haben nämlich absolut keine Ahnung, wie das funktioniert. Tja, Thomas hat am Nachmittag dann noch eine Lesung und am Abend spielen wir unsere Komödie. So ist der Plan für heute. Auf See, 1. September. Diese Geschichte beginnt dort, wo die letzte aufgehört hat, nämlich in Dover. Nachdem Thomas letztes Mal nicht draußen war, sind wir heute noch einmal den weißen Klippen entlang bis zum Leuchtturm South Foreland Lighthouse gewandert. Es ist einfach wunderschön dort. Heute war die Sicht nicht so klar wie letztes Mal. Das französische Ufer konnte man nicht sehen. Irgendwo am Horizont gingen Meer und Himmel ineinander über. Im ehemaligen Cottage des Leuchtturmwärters lädt Mrs. Knott's Tea Room zur Einkehr. Ein entzückender kleiner Tea Room, der Tee, Kaffee, Kuchen und Scones in einmaligem Ambiente und auf einem bunt zusammengewürfelten Sammelsurium feinsten Porzellans serviert. Wir genossen Tee mit Milch bzw. Kaffee, dazu jeder einen Karottenkuchen und als Nachtisch vom Nachtisch teilten wir uns noch einen Scone mit Cream und Strawberry Jam. Köstlich. Obwohl das Lokal einzigartig eingerichtet ist, saßen wir doch lieber draußen in der Sonne, mit Blick aufs Meer. Ach, herrlich. Vor ein paar Minuten haben wir nun die Leinen losgeschmissen und uns auf den 138 Seemeilen oder 256 Kilometer langen Weg nach Le Havre gemacht. Auf See, 2. September. Guten Abend, meine Lieben. Es ist 22.38 Uhr. Eigentlich sind wir auf dem Weg von Le Havre nach Seebrügge. Allerdings haben wir vor gut einer Stunde wegen eines medizinischen Notfalls wieder umgedreht. Es hieß, der Patient sollte in Le Havre notausgeschifft werden. Eben kam die Meldung, dass nun doch ein Hubschrauber kommt, um den Patienten schnellstmöglich in ein Krankenhaus zu bringen. Das betreffende Deck ist schon gesperrt, die Kameras sind abgeschaltet und die Gäste wurden aufgefordert, nicht zu filmen oder zu fotografieren. Ui. Aber bei rund 3.500 Menschen an Bord ist es eigentlich normal, dass solche Unglücksfälle passieren. Wie erwähnt, waren wir heute in Le Havre, Frankreich. Le Havre liegt am Ärmelkanal, direkt an der Einmündung der Seine. Die mit 175.000 Einwohnern größte Stadt der Normandie lebt hauptsächlich von ihrem Hafen. Er ist nach Marseille der zweitgrößte Hafen Frankreichs. Le Havre ist in zweierlei Hinsicht eine sehr junge Stadt. Zum einen stammt die offizielle Gründungsurkunde erst vom 8. Oktober 1518. Zum anderen wurde Le Havre im Zweiten Weltkrieg total zerstört und nach den Plänen des Architekten Auguste Perret mit seinem Team von 60 Architekten von 1945 bis 1954 wieder aufgebaut. Der Stadtkern mit seiner charakteristischen farbigen Betonarchitektur ist eines von nur zwei Stadtensembles des 20. Jahrhunderts, das in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen wurde, und zwar im Juli 2005. Das zweite ist die brasilianische Hauptstadt Brasilia. Ehrlich, Leute, Weltkulturerbe hin oder her, Le Havre ist eine der hässlichsten Städte, die ich jemals gesehen habe. Die Betonarchitektur erinnert an Ostblock, wobei man in den Ostblockstädten, also zumindest denen, die ich kenne, immer noch auch andere Architektur findet. Echt nicht schön. Außerdem wirkte die Stadt total tot, kaum Leute auf der Straße, sehr viele Geschäfte geschlossen. Eine Betonwüste. Man bemüht sich zwar um Farbtupfer in Form von Blumen und einigen witzigen Installationen wie fliegenden Stühlen oder ein kleines Haus auf Füßen, aber der Gesamteindruck ist und bleibt deprimierend. Wir nahmen den Shuttlebus aus dem Containerhafen und stiegen direkt bei einem der bekanntesten Gebäudekomplexe der Stadt aus, dem Vulkan, Bibliothek Oskar Niemeyer. Zwei von Oskar Niemeyer entworfene Gebäude, die eine Bühne und eine große moderne Mediathek beherbergen. Sieht aus wie ein abgeschnittener Atommeiler. Oskar Niemeyer hat übrigens auch Brasiliens Hauptstadt Brasilia entworfen. Den weitläufigen Platz vor dem klobigen Rathaus verschönern Wasserspiele und Blumenbeete, und auch der eine oder andere komische Vogel treibt hier sein Unwesen. Auch auf dem städtischen Markt Le Halle war nicht viel los, nur ein paar Verkaufsstände geöffnet, und die Waren, die sie anboten, sind teuer. Ein kleiner Becher Erdbeeren kostete 8,99 Euro. Irre. Die verschiedenen Käse sahen allerdings sehr verführerisch aus. Ein absolutes Must-See in Le Havre und zugleich bekanntestes Bauwerk des Stadtarchitekten Auguste Perret ist die Kirche Église Saint-Joseph. Ihre Fertigstellung sollte ihr Schöpfer allerdings nicht mehr erleben. Wie ein Leuchtturm steht die Kirche im Herzen der Stadt. Bei schönem Wetter ist ihr 110 Meter aufragender Kirchturm bis zu 60 Kilometer weit sichtbar. Das Gotteshaus ist den Opfern des Zweiten Weltkrieges gewidmet und ganz aus Beton und Glas konstruiert. Die Kirche gilt als Meisterwerk, vor allem das Kircheninnere ist sehr sehenswert. Die französische Malerin und Glasmachermeisterin Marguerite Huret hat für das Gotteshaus 12.768 Glasfenster geschaffen. Sie sind in vertikalen Betonsteinbändern eingelassen und tauchen das Kircheninnere in ein ganz besonderes Licht. Die Farben und Töne ändern sich je nach Himmelsrichtung und haben eine symbolische Bedeutung. Über dem Altar ragt der Turm ohne Zwischendecke in die Höhe, ein 100 Meter hoher Luftraum. Nach dem Tod von Auguste Perret 1954 führten Architekten aus seinem Team das Projekt weiter und beendeten den vom Meister erdachten Turm. Er sollte auf Wunsch Perrets das erste sein, was die Passagiere sehen, wenn sie aus Amerika kommen. Die Kirche wurde 1957 fertiggestellt. Der erste Gottesdienst fand am 22. März 1959 statt. 1964 wurde die Kirche geweiht. Seit 1965 steht sie unter Denkmalschutz. Von der Kirche spazierten wir zum Stadtstrand, einem knapp 2 Kilometer langen Kiesstrand. Wir erwischten ein Sonnenfenster und sind tatsächlich noch einmal schwimmen gegangen. Das Wasser war deutlich wärmer als in Portland, aber auch längst nicht so sauber. Lustig und auch ziemlich geschickt fand ich die Markierungen am Strand. Auf einen Stab gesteckte Symbole wie ein Ball, ein Haus oder ein Schiff, so dass man im Meer schwimmend ganz einfach seinen Strandabschnitt identifizieren kann. Die vielen Möwen nützen diese Markierungen auch gerne, um einen besseren Überblick darüber zu haben, was die Strandbesucher denn an Fressbarem so bei sich haben. Wird etwas erspäht, stürzt sich ein ganzer Schwarm auf die Leckerei. Die Strandpromenade passt ins trostlose Bild der Stadt, mehr oder weniger gleichförmiger Beton, wohin man auch schaut. Auffallend das Museum moderner Kunst André Malraux, abgekürzt MUMA, das die bedeutendste Sammlung impressionistischer Werke Frankreichs nach Paris beherbergt. Es sah aber auch geschlossen aus. Wirklich cool fand ich eine riesige Skulptur am Hafenbecken, 2 ineinander verschlungene Bögen, gebaut aus verschiedenfarbigen Frachtcontainern. Das einzig historische Gebäude, das wir auf unserem Spaziergang entdeckten, war die Kathedrale Notre-Dame. Sie stammt aus dem 16. und 17. Jahrhundert und ist stilistisch eine Mischung von Gotik und Renaissance. Leider ist die Kirche in einem schlechten Zustand. Innen wurde der Plafond aller Kirchenschiffe mit einem Netz abgehängt, damit dem Besucher nicht, im wahrsten Sinne des Wortes, die Decke auf den Kopf fällt. Traurig. Ich fand Le Havre echt deprimierend, vor allem als auch noch Wolken aufzogen und sich der Himmel verdunkelte. Da blieb nur noch eines, ab nach Hause. Zu Fuß spazierten wir zu unserem Schiff zurück und warfen vom Hafen aus noch einmal einen Blick auf die Stadt. Ich war ja schon öfter mit dem Schiff in Le Havre, auf diversen Transreisen, hatte aber immer Ausflüge in die Umgebung unternommen. Zu Recht, wie ich jetzt weiß. Da gibt es echt wunderschöne Städte und Orte, wie Honfleur oder Rouen. Gerne wäre ich an die Küste nach Etretat gefahren, aber das war bei unserem Zeitbudget heute leider nicht möglich. Und nun, gute Nacht. Ich muss endlich ins Bett. Auf See, 3. September. Schon wieder ist es später Abend. Wir sind unterwegs von Seebrügge nach Rotterdam. Über Nacht legen wir 110 Seemeilen oder 204 Kilometer zurück, eine relativ kurze Strecke. Heute Vormittag hatten wir unseren wöchentlichen Drill, allerdings einen erweiterten. Es wurde nämlich auch ein Security-Notfall geübt. Wir mussten unter anderem nach Bomben suchen. Auch hierfür gibt es natürlich ein Prozedere, das geübt werden will. Jedenfalls dauerte das alles länger als sonst üblich. Trotzdem haben es Thomas und ich wieder erwarten noch geschafft, nach Brügge zu fahren. Wir liegen ja in Seebrügge. Mit dem vom Schiff gecharterten Shuttlebus fuhren wir circa eine Viertelstunde nach Blankenburg und nahmen dort den Zug nach Brügge. Hat super geklappt. Das Zugticket kostet pro Nase und Richtung nur 3,80 Euro. Der Zug fährt in 15 bis 18 Minuten ohne Halt durch bis Brügge Station. Ach, meine Lieben, Brügge ist eine der schönsten Städte, die ich jemals besucht habe. Letztes Jahr war ich zum ersten Mal dort. Trotz eher trüben Wetters hat die Stadt nichts von ihrer Faszination auf mich verloren. So ein zauberhafter Ort. Ich erzähle euch jetzt ein bisschen allgemein von Brügge und werde nicht auf die einzelnen Sehenswürdigkeiten eingehen. Das würde den Rahmen dieser Geschichte bei weitem sprengen. Also, Brügge ist die Hauptstadt der belgischen Provinz Westflandern und hat ungefähr 120.000 Einwohner. Der Name der Stadt kommt wahrscheinlich vom westgermanischen Wort für Brücke. Schon im 2. und 3. Jahrhundert lag hier eine gallorömische Siedlung, deren Bewohner sich nicht nur mit Landwirtschaft beschäftigten, sondern bereits Handel trieben. Im 9. Jahrhundert baute man eine Festung, um den Angriffen der Wikinger besser standhalten zu können. Schon 1128 erhielt Brügge das Stadtrecht. In der Zeit vom 13. bis zum 15. Jahrhundert war Brügge eine europäische Handelsmetropole. Durch das kanalisierte Flüsschen Rhein und den Zwien, einen bei der Sturmflut 1134 entstandenen Seearm der Nordsee, war Brügge direkt mit dem Meer verbunden und konnte so erfolgreich beim Fernhandel mitmischen. Schon 1200 fand in der Stadt die erste Handelsmesse statt. Gehandelt wurden Wolle aus England für die Tuchproduktion, Gewürze und Brokat aus Italien, Pelze und Hölzer aus Russland, Lammfelle aus Spanien, Wein aus Frankreich und Gobelins aus Flandern. Die Region um Brügge entwickelte sich zu einem Zentrum der Textilherstellung und Textilveredelung. Kaufleute aus rheinischen Städten kamen ebenso nach Brügge wie Kaufmänner aus den Hansestädten Lübeck und Hamburg. Die Hanse errichtete hier ein Kontor. Neben Florenz gilt Brügge als eine der Geburtsstätten des Frühkapitalismus. Unter der Herrschaft der Herzöge von Burgund entwickelte sich Brügge wirtschaftlich und kulturell zu einer der reichsten Städte Europas. Da Brügge nie durch großflächige Brände oder Kriege zerstört wurde, hat sich das mittelalterliche Stadtbild bis heute erhalten. Kanäle durchziehen die Stadt. Die Einheimischen nennen sie Rhein, nach dem im Mittelalter vollständig kanalisierten Flüsschen Rhein, über das Brügge direkt mit der Nordsee verbunden war. Man scheint eine Zeitreise zu unternehmen. Es ist einfach zauberhaft. Thomas meinte, wie in Dornröschen, als ob die Zeit einfach stehen geblieben wäre. Verständlich, dass die UNESCO den mittelalterlichen Stadtkern Brügges 2000 zum Weltkulturerbe erklärt hat. 2002 war Brügge europäische Kulturhauptstadt. Wir hatten gut 4 Stunden Zeit in Brügge, ließen uns durch die Gassen treiben, staunten über die prachtvollen Häuser mit den unterschiedlichsten Giebeln. Die meisten tragen die Aufschrift 1600 irgendwas. Über den Fenstern schauen kleine steinerne Köpfe auf die Passanten. Wahrscheinlich zeigen sie die ehemaligen Bewohner oder Besitzer. Pferdekutschen klappern über die kopfsteingepflasterten Straßen. Kirchen rufen zur Besinnung. Auf den Kanälen schippern Ausflugsboote. Weiden ragen bis ins Wasser. Rosaweiße Blumen in Kistchen sorgen für Farbtupfer. Und es duftet so herrlich. Waffeln werden frisch gebacken und mit belgischer Schokolade oder frischen Erdbeeren, Eis oder Schlagsahne serviert. Wir konnten einfach nicht widerstehen. Oh, köstlich! Was für ein wohliges Gefühl im Bauch so eine frische, heiße Waffel doch hervorruft. Verführung auf Schritt und Tritt. Jeder zweite Laden ist eine Schokolaterie. Schokolade in allen Variationen, sogar als weißer Schwan in Lebensgröße oder in Form unterschiedlichster Handtaschen. Dazu Macarons, Florentina, Pralinen, Trüffel, Bisset, Marzipan, Nougat. Oh mein Gott! Ein Schlaraffenland. Wirklich, ich kann euch einen Besuch in Brügge nur empfehlen. Die Stadt ist unbedingt eine Reise wert. Ich würde sofort ein paar Tage Urlaub dort machen. Brügge ist einfach wundervoll. Auf See, 5. September. Wir sind auf See, irgendwo zwischen Rotterdam und Le Havre. Für einen Seetag haben wir eine ziemlich kurze Strecke zurückzulegen, nämlich nur 263 Seemeilen oder 487 Kilometer. Schon wieder stehen eine Cabin Inspection und ein Meeting an. Und am Nachmittag habe ich eine meiner Solo-Lesungen. Gestern waren wir in Rotterdam, mit 671.000 Einwohnern, nach Amsterdam die zweitgrößte Stadt der Niederlande. In der ganzen Region leben sogar 1,75 Millionen Menschen. Mit dem größten Seehafen Europas ist Rotterdam die führende Industrie- und Handelsstadt der Niederlande. Außerdem auch ein kulturelles Zentrum und eine Bildungsmetropole mit Universität, Fachhochschulen, Musikhochschule und Kunstakademie. 2001 trug es gemeinsam mit Porto den Titel Kulturhauptstadt Europas. Rotterdam gehört zur Provinz Südholland und erstreckt sich an der Mündung des Rheins in die Nordsee, im Rhein-Maas-Delta. Der Großteil der Stadt liegt unter dem Meeresspiegel, ist aber durch Deiche geschützt. Mit minus 6 Metern befindet sich der tiefste bewohnte Punkt der Niederlande im Stadtgebiet von Rotterdam. Der tiefste unbewohnte Punkt der Niederlande mit minus 6,74 Metern liegt in der Nähe des Ortes Nieuwekerk an der Eichsel. Wegen dieser ungewöhnlichen Lage muss Rotterdam ständig durch Pumpen entwässert werden, sonst würde der natürliche Grundwasserspiegel oberhalb des Straßenniveaus liegen. Durch das Stadtzentrum schlängelt sich die Nieuwe Maas, die von mehreren Brücken überspannt und von Tunneln unterquert wird. Die namensgebende Rotte wurde mit dem Bau der U-Bahn in Rohrleitungen gezwängt, da sie sonst deren Streckenführung behindert hätte. Gegründet wurde Rotterdam bereits 1230, als eben ein Damm am Fluss Rotte gebaut wurde. Die ersten Siedler waren wahrscheinlich Heringsfischer, die hier ihren Fang umluden. 1340 bekam Rotterdam die Stadtrechte verliehen und entwickelte sich aufgrund der günstigen geografischen Lage rasch zu einer reichen Handelsstadt. Der Hafen wuchs und wuchs. Entscheidender Wendepunkt in der Geschichte der Stadt war der Bau des Nieuwe-Waterwegs 1853. Damit wurde ein schleusenloser Kanal zur Nordsee geschaffen. Und der Entwicklung Rotterdams zum größten Hafen Europas stand nichts mehr im Wege. Zwischen 1869 und 1913 vervierfachte sich die Stadtbevölkerung von 116.000 auf 462.000 Menschen. Im Zweiten Weltkrieg erlitt Rotterdam verheerende Schäden. Beim Angriff der deutschen Luftwaffe am 14. Mai 1940 und den darauffolgenden Bränden wurde die Innenstadt fast vollständig zerstört. 260 Hektar dichter Bebauung wurden dem Erdboden gleichgemacht. 25.000 Wohnungen, 70 Schulen, 2.400 Geschäfte, 2.000 Büros. Nur einige wenige massive Gebäude hielten, wenn auch schwer beschädigt, stand. Das Rathaus, die Post, die Börse und die Laurenskerk. Etwa 800 Menschen starben, 80.000 wurden obdachlos. Im Oktober 1942 und im März 1943 folgten weitere Luftangriffe, dieses Mal der Alliierten, bevor 1944 wiederum die Deutschen große Teile der Hafenanlagen zerstörten. Das alte Rotterdam verschwand mit dem Krieg weitgehend und wurde nach dem Krieg völlig neu wieder aufgebaut. Moderne Architektur prägt das Stadtbild. Man findet eine Wolkenkratzer-Silhouette wie in nur wenigen Städten Zentraleuropas, in Frankfurt vielleicht oder in London, Paris, Warschau. Der Hafen von Rotterdam gehörte bereits direkt nach dem kriegsbedingten Wiederaufbau zu den modernsten Europas und expandierte in den folgenden Jahrzehnten weiter. Das Mammutprojekt des Euroports, eines 15 Kilometer langen Hafens, dem zwei Dörfer und ein Naturschutzgebiet zum Opfer fielen, sorgte für weiteren Aufschwung. 1962 löste Rotterdam mit einem Jahresumschlag von 92 Millionen Tonnen New York als größten Hafen der Welt ab. Heute ist er immer noch einer der größten der Welt. Der größte ist jetzt der Hafen von Shanghai und mit Abstand der größte Europas. 2021 wurden hier 468 Millionen Tonnen an Gütern umgeschlagen. Der Hafen und die hafenbezogene Wirtschaft erwirtschaften 7% des niederländischen Bruttoinlandsproduktes und schaffen 320.000 Arbeitsplätze, 60.000 davon direkt im Hafengebiet. Wir lagen auf der Nieuwe Maas, mitten in der Stadt, also wirklich mittendrin. Neben uns städtisches Siedlungsgebiet, Hochhäuser, pralles Leben. Vor uns die 1996 errichtete Erasmusbrücke. Beeindruckend. Das hätten wir nicht erwartet. Um noch weiter ins Stadtzentrum zu gelangen, querten Thomas und ich die Erasmusbrücke, eine spannende Schrägseil- und Klappbrücke von gesamt 802 Metern Länge, mit Auto, Straßenbahn und natürlich Fahrradspur. Von der Brücke hat man einen tollen Blick auf die Skyline von Rotterdam. Wir folgten der beflaggten Promenade an der Nieuwe Maas, genannt Boompjes, und staunten über die Hochhausarchitektur, die immer wieder faszinierende Formen bot. Am alten Hafen, dem Odehaven, hat eines der Wahrzeichen Rotterdams den Zweiten Weltkrieg überlebt, das Weiße Haus. Bitte Haus. Bei seiner Fertigstellung 1898 war es mit 45 Metern das höchste Bürogebäude Europas. Folgt man dem Odehafen, steht man nach ungefähr 100 Metern bereits vor dem nächsten Must-See der Stadt, den Kubushäusern. Die auf der Spitze stehenden würfelförmigen Einzelhäuser wurden 1994 nach Entwürfen von Piet Bloom errichtet. Die Würfel haben eine Kantenlänge von 7,5 Metern und 3 Etagen. Auf der untersten Etage liegen ein Wohn- und Essraum und die Küche, ein Büro- oder Hobbyraum und eine Toilette. Die mittlere Etage beherbergt zwei Schlafzimmer und ein Bad. Die oberste einen pyramidenförmigen Raum mit Fenster zu allen Seiten, der als Schlaf- oder Kinderzimmer genutzt werden kann. Die gesamte Anlage besteht aus insgesamt 51 Würfeln. 38 sind Wohnungen, die restlichen gehören zu einer Schule. Die Promenadenebene beheimatet 14 Läden und darunter auch ein Museum für Schachfiguren. Interessant zu sehen, aber ich glaube, wohnen möchte ich hier nicht. Überquert man nun die Straße Binnenrotte, hat man bereits den neuesten Touristenmagneten der Stadt erreicht, die Markthall oder Koopburg, Einkaufsbogen, wie die Einheimischen sie nennen. Am 1. Oktober 2014 wurde die Markthalle von Königin Maxima eröffnet. Der Entwurf für die hufeisenförmige elfstöckige Halle stammt von Winnie Maas vom Rotterdamer Architekturbüro MVRDV. Das Besondere an dem Gebäude ist, dass es nicht nur einen Markt, Einkaufsläden, Gaststätten, sondern auch ein Parkhaus und Wohnungen umfasst. Im Erdgeschoss befindet sich auf einer Fläche von 117 mal 70 Metern der Markt. Im ersten Stock liegen Kneipen und Gaststätten. Die 228 Wohnungen verteilen sich von der zweiten bis zur elften Etage an der rechten und linken Außenseite des Gebäudes. Viele dieser Wohnungen haben ein oder mehrere Fenster mit Sicht in die Markthalle. Die lassen sich allerdings nicht öffnen. Doch die Bewohner haben freien Blick auf das Marktgeschehen, ohne vom Lärm oder den Gerüchen belästigt zu werden. Die Decke der Markthalle ist nach dem Motto Füllhorn bunt bemalt. Verantwortlich dafür ist ein Team unter der Leitung von Arno Kohnen. Das farbenprächtige Stillleben ist etwa 11.000 Quadratmeter groß, besteht aus 4.000 quadratischen Glasscheiben mit 1,5 Metern Seitenlänge und zeigt Obst, Gemüse, Blumen, Insekten, Fische, eine Kuh und die Rotterdamer Laurenzkerk. Prächtig! Genauso bunt und üppig ist das breite Angebot des Marktes, das immer wieder zum Verkosten lädt. Eines der wenigen historischen Gebäude Rotterdams ist die Laurenzkerk. Davor gedenkt in einem kleinen Park eine Statue Erasmus von Rotterdam. Der Humanist ist einer der bekanntesten Söhne der Stadt. Obwohl er kaum Zeit seines Erwachsenenlebens hier verbrachte, sah er sich doch eher als Europäer als als Bürger einer bestimmten Stadt. Dennoch ist Erasmus der erste Mensch, für den in den Niederlanden ein Denkmal errichtet wurde, nämlich 1549 eine Holzstatue. Heute haben wir hier allerdings ein steinernes Denkmal. Ebenso historisch das Rathaus aus den Jahren 1914 bis 1920, ein mächtiger repräsentativer Bau. Mit der Leinbahn hatte Rotterdam 1953 eine der ersten für den Autoverkehr geschlossenen Einkaufsstraßen. Heute gehört sie zu einem breiten Netz aus Fußgängerzonen, in der Läden ein unglaublich breites Sortiment anbieten. Unter anderem die typisch niederländischen Klompen, die Holzschuhe, aber auch Hausschuhe, die aussehen wie Klompen. Abgetrennte Gliedmaßen aus Plastik, Süßigkeiten in den knalligsten Farben sind auch zu haben. Natürlich laden in der Fußgängerzone auch verschiedene Lokale zum Verweilen. Eine Skihütte lockt mit österreichischen Spezialitäten wie Tiroler Gröstl, Gulaschsuppe oder Apfelstrüdel. Den Platz vor dem Theater, den Schouwburgplein, dominieren moderne Hochhäuser und an Kräne erinnernde Straßenlaternen, die in die unterschiedlichsten Positionen gebracht werden können. Interessant. Aber schön ist auch anders. Damit hatten wir die Sehenswürdigkeiten im eigentlichen Stadtzentrum durch. Einer der Freiwilligen im Hafenterminal hatte uns empfohlen, mit der Straßenbahn Nummer 8 ein bisschen hinauszufahren, wenn wir genügend Zeit hätten. Dort gäbe es noch einige historische Gebäude und ein paar Grachten. Also zuckelten wir mit der Tram Richtung Delfshaven. Die Straßenbahnen haben übrigens ein sehr praktisches Bezahlsystem. Beim Einsteigen fährt man mit seiner Kredit- oder EC-Karte über ein Kästchen und checkt ein. Beim Aussteigen macht man dasselbe noch einmal und checkt aus. Der entsprechende Fahrpreis wird automatisch von der Karte abgebucht. Allerdings habe ich keine Ahnung, wie hoch der Tarif ist. Der alte Stadtteil Delfshaven wurde als Vorhafen der Stadt Delft gegründet und ist mit dieser durch den Delftse-Schie-Kanal verbunden. Hier findet man noch ein Holland, wie man es sich im Klischee vorstellt. Grachten mit Giebelhäusern, alte Schiffe, Zugbrücken, eine Kirche, Nilgänse und schöne Blumen. Den Weg nach Hause zum Schiff legten wir zu Fuß zurück. Wir spazierten am Euromast vorbei, einer der bekanntesten Sehenswürdigkeiten Rotterdams. Der Aussichtsturm mit Restaurant wurde 1960 mit einer Höhe von 101 Metern errichtet, 1970 allerdings auf 186 Meter aufgestockt. Rund um den Euromast erstreckt sich der Het Park, eine 28,4 Hektar große Parkanlage mit Wiesen, Bäumen, Blumen, Flussläufen, Brücken und Restaurants. Sie wurde schon Mitte des 19. Jahrhunderts angelegt. In der vom Park wegführenden Parklan mit kleiner Gracht reiht sich eine prächtige Villa an die nächste. Einst dienten sie reichen Riedern und Kaufleuten als prunkvolle Wohnsitze. Wer wohl jetzt da drin lebt? Gegen 16 Uhr kehrten wir über die Erasmusbrücke, von der aus wir nochmal den Blick über die Nieuwe Maas genossen, aufs Schiff zurück. Ich hatte am Abend einen Durchlauf und eine Vorstellung von unserem Tanzmusical zu spielen. Nach Aufführung und Abendessen waren wir um 23.45 Uhr noch ein bisschen auf Deck 5 und verfolgten das Auslaufen. Schön. Ich mochte Rotterdam. Es ist eine interessante Mischung. moderne Neubauten unterschiedlichster Stile und ein bisschen altes Holland, dazu pulsierendes Leben. Morgen geht diese Reise in Bremerhaven zu Ende. Wir haben auf dieser Runde insgesamt 1047 Seemeilen oder 1939 Kilometer zurückgelegt. Meine Lieben, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Haltet die Ohren steif. Eure Matrosin Andrea. In der nächsten Folge reisen wir nach Norwegen. Bis dann! Mehr über mich erfahrt ihr auf meiner Website www.andreapörtsch.at und auf Instagram @ahoy_podcast.